weinen ist erlaubt. Und alles andere auch. Auch wenn sich keiner traut. Wir sind alle so gebaut.
Ich muss mich jetzt hochjazzen mit dir.
Ja.
Ja.
Aber du hast ja dein Vögelchen auch schon am Start.
Ja. Meine Möwe. Mein inneres Kind. Ja.
Ja. Wir haben so ein bisschen. Wir haben ein bisschen einen Lachkater, oder?
Ja. Aber siehst du, jetzt muss ich lachen vom Lachkater. Aber. Ja, ich bin so leer.
Ja.
Seit der letzten Folge.
Ist verrückt, oder? Ich auch.
Also, das ist aber auch kein Witz, ne?
Wir haben bei mir uns, auch. Nicht.
Ja, ja, wir, also, das ist kein Witz. Die Witzfolge war jetzt.
Ich bin
jetzt,
leerer als du.
Ich bin Lehrerin. Nee, tatsächlich, ich hatte gestern, habe ich mit einem meiner Telefonsponsoren telefoniert, wo wir immer so miteinander reflektieren, wie die letzten Tage waren und welche Gefühle man hatte. Wir nennen das dann Gefühls- und Tagesinventur. Und da habe ich gesagt, zu unserem Humorfolgeaufnahmetag, das war so ein toller Tag, ich hatte den Spaß ever, ich habe so viel gelacht, es war toll. Und heute Morgen bin ich einfach nur ganz leer aufgewacht. Es fühlt sich wirklich an wie ein Kater.
Ja.
Ich bin ausgelacht.
Guck mal,
wobei, das war witzig gerade.
Ja,
ich
aber
so ein schwaches Lachen gerade so.
Julia, sobald ein Mikrofon an ist, ne, dann geht's wieder los. Erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Stolpern hier heute mal rein in unsere Frühstücksküche.
Ja.
Mal ein bisschen anders. Aber wir haben heute auch ein Thema, das ist jetzt nicht so lustig eigentlich. Kann
ja
lustig sein.
Vielleicht kriegen
alles
wir es trotzdem hin, noch einen Witz draus ja zu machen.
Thema heißt?
Zugehörigkeit.
Richtig. Und heute werde ich dich irgendwie ein bisschen als Psychologin hier konsultieren quasi.
Ein bisschen.
Mal ein bisschen so diese Moderation und du bist gestern in der eigenen Sendung heute ein bisschen. In der eigenen Küche. Zu Gast in der eigenen Küche.
Zu Gast in meiner Küche.
Zu gestern in der eigenen Küche.
Also ich muss mal einen Schluck trinken.
Trink mal.
Mhm.
Beim Thema Zugehörigkeit, das ist schon so im Psychologischen schon fast ein bisschen techy, oder?
Wie meinst du techy?
Naja, weil ich habe mir, als es darum ging, wir haben ja so ein paar, wir sprechen ja auch miteinander im Vorfeld. Und dann ging es dann so bei Zugehörigkeit auch um Social Media.
Ja.
So, ne? Und dann ging es so ein bisschen um Following und
ja,
man teilt und gefolgt wird und folgt etc. Und da habe ich mich so gefragt, ob jemanden zu folgen unbedingt jetzt nur so ein Zugehörigkeitsthema ist, ob das nicht für ganz andere Komponenten und auch eine Motivation gibt oder einen anderen Hintergrund hat, außer dass man jetzt zugehörig ist, ja, ob das überhaupt Teil ist oder inwieweit das Teil dieses Themas sein kann.
Mhm.
Parallel sind mir noch sehr viele andere Sachen eingefallen, die wir uns aber gegenseitig jetzt noch verschwiegen haben, damit es jetzt eine interessante Sendung wird. Ich habe vorher aber so ein bisschen in dein Vorbereitungsdokument reingelugt.
Ja, wir sehen ja alles, wenn wir wollen.
Ja,
ich habe bei dir nicht reingeguckt.
Nee, ich hatte auch keins.
Ach, du hast doch also wir haben ein gemeinsames Dokument und da haben wir viele verschiedene Tabs.
Ja.
Aber eigentlich hast du ja auch eins, aber ich habe auch gar nicht reingeguckt. Du hast auch
nee, ich habe zu dem Thema.
Spannend.
Ja, ja, nee, ich habe zu dem Thema tatsächlich nichts aufgeschrieben,
ja,
weil ich es ein bisschen, ich habe ein paar Sachen im Kopf, habe darüber nachgedacht, zu was, wem ich mich zugehörig fühle. In der Annahme, dass diese Frage heute kommt und ich gut vorbereitet bin und kein
Ich wollte ja auch
Mist
Fragen
will, ne?
stellen.
Ja, dachte ich mir.
Ja.
Ja, also ich frage einfach mal, was ist denn Zugehörigkeit für dich?
Ja, weil du gerade das Social-Media-Thema angesprochen hast, das ist für mich noch ganz abstrakt weiter weg. Bei Zugehörigkeit habe ich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, jetzt so ein bisschen habe ich viel an die Sozialpsychologie gedacht, ne? Also warum sind denn wir Menschen Rudeltiere? Warum ist Zugehörigkeit uns wichtig? Und ich finde dieses Internet, dieses Social Media, das hebt das auf eine andere, abstraktere Ebene für mich noch, ne? Aber es ist ja Teil unseres Alltags, deswegen ist die Auseinandersetzung damit auch zu diesem Thema nicht unwichtig.
Ja.
Aber zuallererst habe ich eher so an so Gruppenexperimente gedacht, ne? Und wie benehmen wir uns, um dazu zu gehören? Oder auch, warum passiert Mobbing? Ne?
Mhm.
Wir haben ja auch in der letzten Folge wo es um Humor, eigentlich ging ja auch über Mobbing gesprochen. Mhm. Da geht es auch um Zugehörigkeit. Ich habe mich gefragt, was ist denn das Gegenteil von Zugehörigkeit? Und ich nehme an, das ist Einsamkeit. Und wie schafft man es, einsam zu sein, obwohl man zu Gruppen dazugehört? Das ist mir mit meiner Depression passiert. Oder ich habe diese Depression ja immer noch, ne? Also auch, obwohl man dazugehört zu etwas, kann man sich einsam fühlen. Mhm. Das sind so Fragen, die ich mir alle gestellt habe, was so durch meinen Kopf gerade durchrauscht. Und ich habe 1000 Tabs offen, ne, in meinem Kopf.
Ja, ich versuche die jetzt mal in meiner Moderationsrolle ein bisschen geordnet zu halten. Oh Gott.
Viel Spaß.
Ja. Also erstmal, ich habe in deinem Sheet gelesen, was du eben schon gesagt hast, dass du sagst, dass für dich ist das Gegenteil von Zugehörigkeit Einsamkeit.
Mhm. Gehst du damit?
Jein.
Ja, wie würdest
Weil,
du das?
Weil Zugehörigkeit ja kein Zustand ist.
Ja.
Während Einsamkeit ein Zustand ist. Aha. Also das genaue Gegenteil von Einsamkeit wäre eigentlich in Gesellschaft sein. So. Das würde aber noch nicht bedeuten, dass ich mich der Gesellschaft zugehörig fühle oder als zugehörig bewertet werde. Das heißt also, Zugehörigkeit ist relativ zu dem, der sagt und einteilt, was oder wer zu wem gehört, von außen.
Ja.
Also die Bananen sind zugehörig den Bananen, so von außen gesehen und so. Aber die Banane, die aber selber sagt, sie würde lieber eine Erdbeere sein und sich eher den Erdbeeren zugehörig fühlt. Also bei Zugehörigkeit geht es ja immer darum, um was ich selber möchte oder was ich selber fühle. Und es kann sein, dass das gar nicht klappt. Also, dass ich nicht zugehöre, also dass ich keinen Anschluss finde.
Ja,
ja,
aber ich check nicht, warum das eine ein Zustand ist und das andere ist...
Na, zugehörig wäre ja dann der Zustand eigentlich. Aber Zugehörigkeit ist ja sozusagen... Ja, ist auch ein Zustand irgendwie.
Ich meinte ja auch gerade, ich kann
aber
mich
wie
doch...
wie bist du? Ich bin ich zugehörig.
Ich kann mich doch einsam fühlen, obwohl ich in Gesellschaft bin.
Ja.
Und da geht es darum, dass ich Zugehörigkeit ja offensichtlich nicht fühle. So würde ich das jetzt... darstellen.
Ja.
Deswegen checke ich nicht, warum das eine ein Zustand sein soll.
Naja, weil wenn das Gegenteil von Einsamkeit Zugehörigkeit ist, ich aber in einer Gesellschaft auch einsam sein kann.
Ja.
Ja, doch.
Das Spannende, das ist doch das Spannende daran, dass ich, obwohl ich in Gesellschaft bin, mich ja einsam fühlen kann. Das heißt ja, dass ich mich in dem Moment dieser Gesellschaft nicht zugehörig fühle. Und jetzt ist die Frage, wann fühle ich mich denn zugehörig, ne? Und da hatte ich mir auch.
Moment, aber ist es so, dass es. Ich kann mich einsam fühlen in einer Gesellschaft.
Ja.
Und ich fühle mich der Gesellschaft zugehörig,
ja.
Aber kann ich der Gesellschaft dann auch nicht zugehörig sein, obwohl ich mich das fühle? Ist ein bisschen, glaube ich, der Punkt gerade, den ich hatte in dieser neutralen Bewertung von Bananen und Erdbeeren, die ja völlig unemotionalisiert und gravierend einteilend ist. Aber bei Zugehörigkeit gibt es ja so eine technische Komponente und die ist, glaube ich, also die von außen, dass man sagt, das gehört zu dem. Wo man sagt, das ist sowas, das determiniert, das ist festgelegt, was ja auf Menschen und Gesellschaft übertragen echt ein Problem ist. Also, weil damit sagst du, nee, du gehörst hier nicht zu. Also das ist ja grundlegend für Rassismus, grundlegend für Ausgrenzung etc. pp.
Ja.
Und dass man sozusagen das Gefühl haben kann, hey, ich gehöre total zu euch, aber die Gruppe ist nicht der Meinung, dass man dazu gehört.
Ja.
Und dann wird Zugehörigkeit so ein Struggle-Thema irgendwie.
Ja. Ja, dann,
weißt du, was ich meine?
Das ist ja, dann ist das ja der Wunsch, dazu zu gehören und die Gruppe einem eine Ablehnung entgegenbringt. Ne? Also wir können ja alle für denselben Fußballverein schieren und diese Trikots tragen, aber vielleicht finden die anderen mich trotzdem doof in der Kurve. Keine Ahnung, ist jetzt so ein Beispiel.
Aber alles, was ich tue, tue ich aus dem Gefühl, dazugehören zu wollen.
Ja.
Und aus dem Zugehörigkeitsaspekt heraus.
Ja.
Die Eigenmotivation.
Ich habe vorhin mal nachgeschaut. was sind denn die Säulen der Zugehörigkeit? Und das ist sich willkommen fühlen, wahrgenommen werden, einbezogen werden, unterstützt werden und sich verbunden fühlen. Also da geht es ja auch viel um Fühlen.
Mhm.
Ne? Ja, und da kann ich mir natürlich das gleiche Fußballtrikot überstülpen, aber wenn ich diese Verbundenheit nicht spüre oder ich nicht wahrgenommen werde oder ich nicht mit einbezogen werde, dann gehöre ich nicht dazu.
Ich glaube, du hast da einen guten Punkt mit dem, dass das genau das Gegenteil ist.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir das so gedacht.
Ja, ich finde das ich finde den wahnsinnig gut, den Gedanken. Aber er hat sich, wie gesagt, ich habe gerade, man hat gerade mal kurz in mein Gehirn gucken können. und ich war selber entsetzt, wie das so, darum versperrt sich das so, ne? Wenn du sagst, okay, Einsamkeit, dann entsteht natürlich ein Bild, Robinson auf der Insel, so, alleine, einsam, so, Einsamkeit und Zugehörigkeit. Entsteht bei mir jetzt komischerweise nicht das Bild von einer größeren Gruppe. Mhm. Was ja eigentlich, also du sagst einsam, ein Teil, und dann würde ich ja sagen, zweisam ist das Gegenteil, ist natürlich Quatsch, weil es nicht fundamental und komplett genug ist. Ne? So. Und bei Zugehörigkeit, ja, das Gegenteil ist ein Einzelnes und ein Vieles. Und das Viele hat die Zugehörigkeit an sich, würde man jetzt philosophisch wahrscheinlich ausdrücken. Und dadurch ist es schon irgendwie das Gegenteil. Und ich meine, eine Kite ist ja auch jetzt sprachwissenschaftlich, kann schon gegenteilig sein. Aber warum ich Zugehörigkeit nicht als einen Zustand und Einsamkeit als einen Zustand erstmal sehe, das ist schon, da muss ich schon nochmal so den einen oder anderen Monat drüber nachdenken.
wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch so eine, ich habe so ein Bild rausgefunden. The Four Circles of Belonging, also die vier Kreise der Zugehörigkeit.
Aha.
Und das kannst du dir so vorstellen wie so eine Zwiebelschale.
Mhm.
Und dass du ganz innen drin deinen Kern hast und dann wird es immer grober. Genau. Und das passt auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dieses so, du kannst in der Gruppe dich auch einsam fühlen. Ne? Mhm. Also da die unterscheiden in diesen vier Schalen. Genau. Und dein Inner Circle, das ist der Kern. Das sind, oder ich fange mal außen an, das ist, glaube ich, schlauer. Ganz außen ist the collective. Also das Kollektiv, dass du quasi in der Gesellschaft kollektive Momente hast, in dem Moment, wo du einander wahrnimmst. Mhm. Also du bist bedeutsam, ich sehe dich, weil du existierst. So, ne? Und das sind so ganz simple Beispiele wie, jemand steigt aus dem Fahrstuhl aus und registriert dich und du hast Blickkontakt und du steigst ein oder vielleicht hält er dir die Tür noch auf, keine Ahnung. Ne? So, genau, oder du hast so ein, vielleicht gehört da auch sogar schon dazu, auch so einen kollektiven Moment zu haben, auf einem gemeinsamen, also auf demselben Konzert zu sein. So, wir erleben dieses Leben zusammen, aber wir kennen uns gar nicht. Und danach bist du auch wieder weg, ich sehe dich vielleicht nie wieder. So, ne? So eine, einfach so eine Berührung mit anderen Menschen, die wir in einer Gesellschaft leben.
Das ist Kollektiv?
Das ist das Kollektive in diesem Essay, was ich gelesen habe. Ne? Ja. Also ich habe jetzt hier keinen Anspruch darauf, dass das jetzt hier die Übertheorie ist. Aber das fand ich ganz spannend. Das ist ein englischer Essay, deswegen versuche ich es hier mal ein bisschen zu übersetzen. Dann, genau, the collective ist also außen.
Mhm.
Das sind so diese Begegnungen mit anderen Menschen, die wieder verschwinden, zu denen ich jetzt keinen super persönlichen Bezug habe, aber wir einander begegnen und voneinander checken, ah, du existierst auch. Ich ja auch. Wir führen also beide dieses Leben. Das machen wir hier.
Ja.
Aha, tschüss. So, und dann kommt okay. The Clan.
Clan, ja.
Das ist so ein bisschen mehr dazugehören, sag ich mal. Das ist so in Vereinen sein vielleicht. Ich habe es bei mir verglichen mit, ich bin Resident von einem Club mal gewesen. So, und in dem Club gab es viele Leute, die dazugehörten und da bin ich ja nicht mit allen Best Friends gewesen, aber wir haben quasi diesen Clan.
Kann man es darauf beziehen, dass man mehr Zugehörigkeitsaktivitäten oder dass es mehr Verbindung gibt einfach?
Ja, hier also, teilen wir ähnliche Interessen zum Beispiel, ne?
Aber könnte bei Kollektiv, kann auch das Interesse schon ausreichend sein, dass Kollektiv ist, oder?
Ich glaube, das ist hier ein bisschen irreführend, dass diese äußere Schale the collective ist. Weil bei Kollektiv denke ich auch automatisch ich als Techno-DJ an Kollektive.
Ja, ja,
die klar. aber kleiner sind. Das ist jetzt ja. ein bisschen irreführend. Das, ja, es tut mir leid.
Naja, macht ja nichts. Ich glaube, dass diese sozialen Begriffe eh sehr weit sind. Also aber wir versuchen ja uns einfach jetzt mal anzunähern, wie viele verschiedene Stufen. Ich weiß nicht, fünf sagtest du, wie viel es gibt.
Vier sind es hier, genau. Oder ich selber als Einzelmensch bin dann die fünfte Stufe. Ich bin ja auch nicht unwichtig.
Bei Clan denke ich jetzt zum Beispiel an kriminelle Clans.
Ja, ja, ich auch.
Bei denen sozusagen eine Blutsverwandtschaft. Ja. Eine Verbindung ist, die über alles steht, also über Tod und Leben. So. Ja. Also da hätte ich jetzt gesagt, okay, wenn das jetzt erst die dritte von vier ist, was kommt denn jetzt danach?
Ne? Ja, vielleicht also ist das mit den Begriffen ein bisschen unglücklich.
Trotzdem interessant, das mal zu differenzieren und sagen, okay, wie viele, ist egal von den Begriffen, was ist denn das nächste?
Als nächstes käme The Squad.
The Squad, okay.
The Squad, und das ist so, hier wirst du gefeiert für das für die Person, die du bist, also das ist, sind die Leute, die zu deinem Geburtstag kommen, ne? Das sind Leute, die auftauchen, die they show up. Das sind die Menschen, die auftauchen.
Wo ein erhöhtes Interesse ist jetzt
aneinander.
Ja. Also nicht nur an mir, sondern untereinander hat. Also ich habe auch, wenn ich sozusagen im Squad-Bereich bin, habe ich auch das gleiche Interesse an den anderen.
Ja.
Das wäre ja wahrscheinlich Bedingung.
Und wir machen Sachen zusammen.
Ja.
Wir machen Unternehmungen zusammen und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt der engste Teil, das ist The Inner Circle. Das sind meistens auch Leute aus deinem Squad, aber das sind die dabei sind, wenn du ugly cryst. Das sind die dabei sind, wenn, keine Ahnung, du auseinanderfällst, eine Trennung hast, also wenn es kritisch wird. Ne?
Ich finde an der Stelle ja interessant, ich fand es immer so total befremdlich, wenn Leute gesagt haben, das ist meine beste Freundin, mein bester Freund.
Ja.
Und das habe ich im Nachtleben oft erlebt, dass Leute das so ständig und dann fragst du dich so, wie viele beste Freunde hast du denn so?
Ja.
Und ich fand es immer schon ein bisschen so eine Zumutung eigentlich, wo ich immer dachte, das ist jetzt mein bester Freund zu sagen oder beste Freundin. Eine Zumutung für andere in meinem Freundeskreis, die dann sagen, warum ist der mehr oder warum ist da jetzt so das mehr und das weniger und warum sagt diese Person denn das jetzt gerade? Also weil es meistens war es auch so, davon den kenne ich oder die kenne ich besonders gut.
Ja.
Da habe ich besonders nah dran, da habe ich besonders viel Zugang zu, besonders quartig, besonders innercirclich. Und dann auch ein interessanter Effekt, dass Leute dieses Bruder- und Schwester-Ding dann auch auf Veranstaltungen. Wenn man sich, man trifft sich auf einer Party und dann ist man irgendwie, wahrscheinlich auf MDMA oder auf irgendwas anderem und kommt sich eh so mal für so einen Moment da so nah und ist so begeistert vielleicht von sich und von der Begegnung und so gehypt. Und dann denkt man, du bist meine Bruder und meine Schwester. Hatte ich mit wirklich einigen Leuten.
Ja.
Habe ich auch heute noch. Ist teilweise ein bisschen Spaß. Auf jeden Fall. Und teilweise steckt da auch so drin, dass man einfach sagen will, dass man den anderen besonders gerne mag, weil sich besonders nah fühlt. Ist aber auch immer so ein Instrument, um genau diese Einteilung zu machen. Ne? Mhm. Also um genau zu sagen, also zugehörig ja, aber wie zugehörig denn?
Ja.
Also, ne, und dann aber auch immer eine, du hast es gerade so schön gesagt, mit Hierarchisierung, was ja echt ein bisschen verletzend ist. Und ich versuche tatsächlich zu vermeiden, zu sagen, beste Freund, beste Freundin. Ja. Ich sage dann immer sehr, sehr guter Freund oder sehr enger Freund.
Ja.
Versuche ich meine Sprache ein bisschen dahingehend zu ändern. Und dann gibt es doch so diese geile Differenzierung mit guter Bekannter. Und sagt, okay, da ist noch nicht, da sind wir schon nicht in 2, 1 und 2, da sind wir schon eher in Ebene 3. Also diese Einteilung macht total Sinn. Bloß die Namen sind vielleicht ein bisschen schwer zu benutzen oder einzuteilen. Wer weiß, wann das ist, ne? Es ist ja auch über die Zeit. Ich meine, ich denke ja auch bei Clan erst an Clan-Kriminalität, seit das jetzt ein Thema in Berlin ist irgendwo irgendwas geklaut worden ist.
Ich checke aber voll, warum das deine Assoziationen sind. Als ich die Begriffe hier vor der Nase hatte, dachte ich das auch. Aber ich finde die Einteilung trotzdem irgendwie, fand ich die gut für das Thema, was wir halt bearbeiten. Und ich wollte noch was zu diesem Hierarchisieren sagen. Interessant ist ja, dass Menschen, mit denen du enger befreundet bist, die dann befördert werden zu dem Inner Circle, dass das einfacher ist als zurück. Also make friends to lovers ist einfacher, sag ich mal, Ausrufezeichen?
Anführungszeichen.
Was ist mit mir denn los? Ich habe es wirklich Quotes. Ja, ich habe so viel Englisch gelesen. Ich habe diese ganzen Studies gerade gelesen. Aber das eben hatte ich wirklich so, eben war Error in meinem Kopf.
Wir haben ja auch schon so angefangen. Also es kann auch gerne noch ein paar
Aussätze geben. Genau, aber dieses make friends to lovers, also dass Leute aus deinem Squad in den Inner Circle kommen und quasi befördert werden, eben weil man füreinander da ist, auch in Krisenzeiten. dass das andersrum schwieriger ist.
Da wieder rauszukommen.
Ja, das wäre ja spannend, wenn du vorgestellt wirst als hier, das ist Rüde, mein bester Freund, und dann irgendwann seid ihr gar keine besten Freunde mehr, ja, das wieder zurückzunehmen. So, jetzt bist du nur noch ein Freund, ne? Mhm. Oder vielleicht hat die Person ja einen neuen besten Freund, aber ja, wie, deswegen glaube ich, haben einige mittlerweile viele beste Freunde, weil man diesen Titel, weil es irgendwie vielleicht unangenehm wäre, diesen Titel wieder abzuerkennen, keine Ahnung. Ne?
Und aber ich kriege oft mit, dass Leute, dass in Konversationen ich oder andere oder man schwimmt immer, dann zu definieren, wie eng die Verbindung ist. Mhm. Gerade wenn man in so einer Bubble ist und gerade wenn man da so, ne, also ja, in der DJ-Welt und, und so, ne, wenn du dann sagst, ja, ich kenne den und so und ich, es gibt so eine Stelle in meinem Buch, ich habe ja mal ein Buch geschrieben.
Rüde hat übrigens ein Buch geschrieben.
Nee, aber es gibt da, das, ich habe das aufgegriffen an der Stelle, wo ich sage, ich konnte diesen DJ überhaupt nicht leiden, aber ich habe sehr oft gesagt, dass ich ihn sehr gut kenne.
Ja.
Also wenn man auch so sagt, hey, ich kenne den oder den sehr, sehr gut, dann gibt man sich automatisch eine Zugehörigkeit an einer gewissen Stelle. Und jedes Mal, wenn man das sagt, überlegt man dann, okay, wie ist denn gerade der Status von der Person? Kann man da jetzt, will man da zugehörig sein, will man sich davon vielleicht distanzieren, ja, also da ist so sehr, sehr viel drin und das ist teilweise auch echt eine üble Geschichte, finde ich, wo man auch selber, also wo ich selber auch oft hinterfrage, wie ich da so spreche und warum ich in Situationen so spreche und versuche da ein bisschen genauer zu sein und vor allem niemanden Unrecht zu tun.
Ja.
Weil ich auch glaube, es gibt Leute, die sind sehr gut im zugehörig zu werden. Da sind wir wieder bei der Frage, wer entscheidet, wann bin ich denn jetzt zugehörig oder wann nicht.
Ja.
Aber Leute, die in, sag ich mal, in diese Zirkel reinkommen und da relativ schnell bis an den Kern vordringen.
Vorstoßen.
Ja, und dann gibt es Leute, die kommen, haben große Probleme, überhaupt reinzukommen. Mhm. Die möglicherweise aber eine totale Bereicherung sind, die sind aber einfach zu schüchtern, zu vorsichtig, zu ängstlich oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dadurch tummeln sich in den einzelnen Zwiebelschalen ganz verschiedene Leute, die man vielleicht in den einzelnen Schalen gar nicht unbedingt haben möchte. Also Leute, die auf einmal sehr nah an einem dran sind. Partysituationen sind dafür immer, finde ich, sehr gut geeignet, weil dann oft so die emotionale Tür sehr weit offen steht und dann kommt das Kommando und dann wie wäre ich so wieder los? So, die Geister, die ich rief an mancher Stelle. Ich bin ein sehr offener Mensch und habe immer sehr viele Leute reingelassen, bin aber auch, glaube ich, gleichzeitig total reingestürmt. Beides nicht so gut. Wird man im Alter auf jeden Fall ein bisschen, merke ich an mir, wird man ein bisschen langsamer.
Mhm.
Und auch, bevor ich jetzt dir wieder als Expertin hier das Wort gebe, interessanter Fakt, dass man im Alter halt immer weniger Bekanntschaften hat, immer weniger Freunde hat, das immer weniger wird. Und das ist nicht nur, weil die alle aussterben, was auch leider passiert ab einem gewissen Alter, sondern weil es scheinbar schwieriger wird, diese Zugehörigkeiten irgendwie aufrechtzuerhalten in gewisser Weise, ja. Also diesen Band, egal wenn man sich nicht sieht oder wenn sich Parameter verändern, ja, man ist jetzt nicht mehr im gleichen Verein. Man sieht sich nicht mehr, weil der Hund gestorben ist, den man zusammen irgendwie gepflegt hat. Man trifft sich nicht mehr, weil der Arbeitsplatz verändert worden ist. Ne? Also das sind ja auch alles Zugehörigkeitsthemen. Und ich glaube, dass Zugehörigkeit dann eben ein großer Unterschied ist in jüngeren Altersklassen und in älteren, dass es sich ganz unterschiedlich verhält.
Ja. Die Ressourcen sind ja auch begrenzter, je älter man wird und je mehr wir auch arbeiten müssen, oder die Lebensräume, sag ich mal, enger werden. Ne? Also als Kind saßt du ja in der Schule, da bist du umgeben von Gleichaltrigen. Wenn man dann weitergeht, das machen natürlich nicht alle, aber einige machen dann ja noch eine Ausbildung oder gehen studieren, da bist du wieder unter Peers, nenne ich es mal. Also da kann man auch einsam sein, aber es wird einem schon einfacher gemacht, sag ich mal, da gleichaltrige Peergroup-Leute kennenzulernen. Und wenn du dann in eine andere Stadt ziehst und dann hast du irgendwie nur deine Arbeit, Leute kennenzulernen und dann sind da Leute, die passen nicht zu dir oder du nicht zu denen, das wird ja auch schwieriger.
Ja.
Ne? Genau. Und ja, oder die Orte, ja, die Lebensräume werden weniger, sich da zu begegnen. Ne?
Eines der allerersten Gedanken, die ich bei dem Thema hatte, war Wände 1990, Schulhof, ich 7. Klasse. Fünf als Nazi verkleidete Jungs verprügeln gerade irgendeinen Typ. Und mir wird die Frage gestellt, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt rechts oder bist du jetzt links? Ja,
die Frage wurde mir in Rostock auch gestellt. Ja.
Und das ist ja so die...
Bist du links oder bist du rechts? Ja, und ich war so...
Musste ich jetzt entscheiden. Und ich so, naja...
Ja, dann sage ich jetzt links und weiß gar nicht... Ich verstehe noch gar nicht, warum.
Naja, ich wusste nicht, also ich habe, die Erinnerung ist ja verbleicht oder so, aber bei mir war die Entscheidung so ein bisschen, also Moment, ich will keiner von fünf Jungs sein, die irgendeinen Schwächeren verprügeln.
Ja.
Dann bin ich wohl links. Also so, ne, ohne jetzt die Dimension davon gewusst zu haben. Und interessanterweise war, es hat wiederholt sich halt so viel. Und damals war noch sehr viel, ein Partytuch war ja dann so ein Zeichen, dass man links ist. Das ist ja jetzt gerade so Flashback-mäßig einfach aus einem anderen Kontext heraus, aber eigentlich den gleichen Kontext heraus. Also durch die linke Szene so kam dieses Sign auf und das hat man dann getragen. Dabei wusste man gar nicht so richtig, was ist. Und hast halt einen roten Schnürsenkel gehabt, warst halt links. Ne? Wenn du jetzt nicht auf die Fresse haben wolltest und mehr Nazis im Ort waren, hast du halt einen roten und einen weißen gemacht. Weiß für rechts, rot für links, gab es alles. Ja. Also extremes Zugehörigkeitsding. Und dann natürlich nach Wende, Identitätsverlust. Und dann hast du immer so, hast du dieses Bild von 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Musst dann so, wenn das Licht ausgeht, dann musst du auf einem so einem Ding stehen. Bist jetzt, welche Farbe, was entscheidest du dich jetzt? Musst du dich jetzt entscheiden. Und das Problem haben wir ja gesellschaftlich gerade auch, dass die Jugendlichen extreme Zugehörigkeits-Issues haben. Warum das jetzt so extrem ist, ein anderes Sendungsthema, aber jetzt die Kids mit als Nazis gedressed am Bahnhof sind sehr, sehr ersichtlich. Erinnert mich sehr an früher und offensichtlich gibt es einen großen Drang der Zugehörigkeit, wo jetzt auch sozusagen die Politik gerade an den Rändern, ja, vor allem am rechten Rand, gerade einfach verstanden hat, dass man da sehr gut mit einem Zugehörigkeitsnetz quasi einsammeln kann, weil die sagen, hier könnt ihr euch zugehörig fühlen. Hier sind so gewisse Parameter, die sind einfach nachvollziehbar und dann kommt ihr zu uns und dann kommt ihr dann halt auch am Ende, im schlimmsten Fall in den Inner Circle. Ne? Also da ist für mich, das war für mich als erstes bei Zugehörigkeit das, was wo ich gedacht habe, okay, Zugehörigkeit ist was sehr Gewaltiges, ja, was eben zu großen Problemen führt. Und gar nicht jetzt unbedingt so, was erstmal Gutes ist, so ein bisschen. Obwohl Einsamkeit, einsam zu sein, was, da werden wir uns alle einig sein, was Schlimmes ist.
Ja, ich habe gerade dran gedacht, als du dieses Bild gebracht hast mit dem weißen und dem roten Schnürsenkel, dass ich quasi beides sein kann, je nachdem, was gerade überlebenswichtiger ist. Ne? Also wenn ich mir die Frage stelle, warum will der Mensch dazugehören, also wenn ich es simpel runterbreche, ist das ja ein Überlebenswille. Ne? Warum ist der Mensch ein Rudeltier? Warum müssen wir dazugehören? Da geht es wirklich ums Überleben. Ne? Wir wollen Zugehörigkeit fühlen, um zu überleben. Weil wir sind ja auch, wenn wir in diese Welt hineingeboren werden, sind wir darauf angewiesen, dass Erwachsene sich um uns kümmern. Und wir sind schutzbedürftige kleine Wesen. Und da müssen sich Menschen um uns kümmern, dass wir überleben. Also es ist wirklich simple as that. Ne? Also ich habe auch überlegt, welche Tiere werden denn geboren und rennen sofort los ohne Eltern. Ne? Keine Ahnung. Als erstes sind mir so Schildkröten eingefallen. Keine Ahnung, warum. Aber da legt eine Schildkröte irgendwie Eier da an den Strand und haut ab. Und dann schlüpfen die und dann rennen die doch so alleine los Richtung Meer.
Aber sie schlüpfen alle am gleichen Tag und laufen alle zusammen los. Und das hat ja aber von der Natur die Funktion, dass die durch die Vögel und die jagen, genau wie bei Fischschwärmen, die Wucht der Anzahl,
dass man überfordert ist von der Menge,
hält sie fern von Predatoren. Das ist da ist die Zugehörigkeit eine Überlebensstrategie der Natur, aber übergeordnet,
Okay, gibt's ein Tier, was nicht im Rudel, was so ein richtiges Schildkrötenrudel ist, ist ja auch nicht.
Katzen sind so einzige.
Danach, die überlebt haben, die schwimmen ja alleine los und also Schildkröten.
Ich habe den Weg der Schildkröten nicht weiterverfolgt.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich auf die komme. Aber ich habe so überlegt, ne, weil es hat ja einen Grund, dass der Mensch als Überlebenswille dieses "Ich muss dazugehören" hat und dass ich meine, das hat natürlich mit unserer wie komme ich auf die Weltgeschichte zu tun, ne? Und sagt man nicht auch, das ist ein einsamer Wolf. Also werden Wölfe alleine in die Welt geboren und jetzt schweife ich ab.
Einsamer Wolf übrigens was positiv besetztes ein bisschen, oder? So einsamer Wolf hat immer so einen gewissen coolen Vibe, so finde ich. Also da ich glaube, da schreibt man vielleicht so einfach meine Sichtweise. Das ist toxisch männlich, einfach so der einsame Wolf, streift, schafft alles alleine.
Ich brauche niemanden.
Genau, der ist süchtig und regelt alles alleine und der ist so total der geile Hecht. Hechte sind
geiler,
nicht so.
Geiler,
ich glaube,
Wolf.
Hechte zum Beispiel sind
geiler
keine,
Hechtwolf.
Keine so Schwarmgeschichten.
Vielleicht verlaufen wir uns auch gerade so ein bisschen. Aber
die Frage ist ja, was ist gut und was ist schlecht?
Ja.
Was sind die guten und schlechten Aspekte an Zugehörigkeit?
Ja.
Und erstmal fallen uns wahrscheinlich mir zumindest eher schlecht oder schwieriger ein, obwohl die Zugehörigkeit auch was ja total guten Aspekt hat.
Ach, ist sie echt sofort eher das Schlechte?
Ja, das meine ich ja. Also erstes habe ich daran gedacht, eben nicht zugehörig zu sein oder sich gezwungen zu werden, sich zugehörig zu machen.
Ja.
Also wie gesagt, diese erste Ding war so die Entscheidung so, ja. Und in zweiter Instanz war es dann, okay, ich höre jetzt die Band und ich höre das. Und dann war es aber auch schon wieder so, eine Abgrenzung in irgendeiner Form, wo man dann auch wieder so ein bisschen was verliert, weil man so ein bisschen einen Tunnelblick in so eine Richtung bekommt.
Ich habe, als wir dieses Thema genommen haben, damit wollen wir uns beschäftigen, ich komme halt auch gerade aus einer Klinik mit einem Gemeinschaftskonzept. Ne?
Ja.
Ich habe eher, also bei mir ging es in die andere Richtung, als ich drüber nachgedacht habe, am Anfang, da war das eher dieses Gehaltenwerden von der Gemeinschaft und wie toll das ist, zugehörig zu sein in der Gemeinschaft, weil mir hat es beim Heilen geholfen in dieser Klinik. Genau, und das Nächste, woran ich dann gedacht habe, also was so in meinem Kopf alles so losging, das ist ja so ein Assoziationsfeuerwerk, was dann so bei mir anspringt, sind so die ersten Experimente, die mir noch eingefallen sind aus dem Studium, wie sehr der Mensch eben dazugehören will und dann teilweise sich auch anpasst, obwohl er merkt, hey, das ist doch falsch. Und eins dieser Experimente, die mir eingefallen sind, das war von Asch, ich weiß jetzt nicht mehr von wann.
Das Asch-Experiment, auch Konformitätsexperiment genannt, von Solomon Asch, ist ein klassischer sozialpsychologischer Versuch aus dem Jahre 1951, der zeigt, dass Menschen sich der falschen Meinung einer Mehrheit anschließen, um konform zu gehen.
Und da sollten ProbandInnen in der Gruppe sagen, welche Linie länger ist. Und das war total simpel. Also denen wurden ein paar Linien gezeigt und es war super offensichtlich, welche länger ist und welche kürzer ist. Und am Ende war die Experimentiersituation so, dass alle anderen eingeweiht waren in dieser Gruppe und eine Person am Ende quasi die Versuchsperson war und die Gruppe hat öfter irgendwann falsch geantwortet und hat die offensichtlich kürzere Linie als die längere benannt. Und da hat eine sehr hohe Prozentzahl, irgendwas über 70%, sich angepasst und hat dann irgendwann auch gesagt, ja, die andere Linie ist...
Warum?
Weil das die Gruppenmeinung war. Also der Mensch hat dieses Bedürfnis, eine Gruppe dazuzugehören, ist so doll, dass du über dein eigenes Gefühl von, das ist doch offensichtlich falsch, hinweggehst.
Weil ich da den Schutz der Gruppe habe in der Konsequenz. Was bringt mir das, dass ich wusste, dass die Linie halt ein bisschen kürzer war?
Also du willst halt dazugehören, so, ne? Und das Spannende ist dann wieder, wenn sobald diese Abfrage anonym war und quasi
war es wieder anders.
Da haben die Leute mehr dazu, also da,
ja, da hat die kleine Schildkröte gedacht, ey, da laufe ich mal lieber mit den anderen am gleichen Tag los und nicht an einem anderen, obwohl beim anderen das Wetter besser gewesen wäre und die Chance, weggeschnappt zu werden, wäre höher
und
gewesen.
Wenn ich an dieses Experiment denke und, oder ich fange mal anders an, was ja auch unsere Arbeitswelt und Freizeitwelt, Technobubble hier schon ins Spiel gebracht. Und ich dachte ja irgendwann, dass diese Schulhofgeschichte dazugehören, nicht dazugehören, coole Kids, uncoole Kids. Ich habe ja gehofft, dass das, wenn man älter wird, irgendwann vorbei ist.
Ja.
Ne? Aber ich halte unsere Techno-Bubble auch für den größten Schulhof. So, ne? Also wer gehört dazu, wer nicht? Und hier eben noch der große Stunt, mit wem bin ich eigentlich wirklich befreundet? Mit wem bin ich eigentlich nur in Anführungszeichen kollegial? Ja. Oder wer wirft mich für die Karriere auch vor den Bus? So, ne? Und ich wurde an vielen Stellen auch schon gefragt, bist du mit dieser Person eigentlich befreundet? Und musst du dann so nachdenken, ja, bin ich das eigentlich? Weiß ich gar nicht, ne? Oder bei einigen dachte ich, wir sind befreundet und turns out, wir waren es doch nicht. Und dieses Experiment, von dem ich gerade erzählt habe, ne, dass man eine Linie sieht, die ist doch offensichtlich kürzer und die Gruppe sagt aber, ja, das ist die längere Linie. Ich bin auch schon über mein Bauchgefühl hinweggegangen. Diese Gruppe ist doch gar nicht passend für mich oder und habe trotzdem mich dann der Situation angepasst, dass ich ein Gefühl von Zugehörigkeit habe, dass ich eben nicht lonely und einsam bin. Ja. Und das ist mir auch in dieser Techno-Szene passiert. Ne? Und für mich war das zum Beispiel in der Klinik krass, da mal drauf zu gucken, so die Gemeinschaft als Übungsfeld zu verstehen. Und da gab es irgendwann auch, was heißt irgendwann, aber bei einer Gemeinschaft von 100 Menschen bilden sich natürlich Klicken. Ne? Mhm. Und
Clique wäre jetzt in deiner Einordnung, wir hatten gerade die vier.
Eine Squad, würde ich sagen.
Das wäre Squad, ja.
Also würde ich jetzt schon sagen, ja. Die therapeutische Gemeinschaft würde ich als Clan sehen. Und die Klinik ist eingebettet im Collective der Gesellschaft.
Und der Inner Circle ist der Oberpsychologe, der
Kuschelchef. Nee, mein Inner Circle ist da, sind da die Menschen, mit denen ich wirklich sehr gerne abgehangen habe. Ja. Und mit dem, ja, egal, vielleicht hinkt hier der Vergleich auch hier und da. Aber davon habe ich dir ja schon mal erzählt. Ich habe in der Klinik so einen richtigen Aha-Moment gehabt von, wie gehe ich zum Beispiel auch über meine Bauchgefühle im Leben da draußen hinweg, dass ich zu Gruppen dazugehöre, dass ich so ganz doll dazugehören will, dass ich teilweise auch ignoriere, wenn mir was komisch vorkam. Und ich zum Beispiel in der Klinik dann so Momente hatte, wo ich festgestellt habe, ach, da will ich ja gerade offensichtlich von der Gruppe gemocht werden, zu dem passe ich doch gar nicht. Ja. Und die passen auch gar nicht zu mir. Und mir konnte es aber auffallen, weil ich Alternativen hatte. Da waren andere coole Leute. Mhm. Ne? Also ich glaube, sobald man Alternativen hat von Gruppen und von Menschen, wo wir uns besser tun und die besser zueinander passen, habe ich gemerkt, ach, das ist ja okay. Und ich habe gelernt, ich muss ja gar nicht überall wie ein Chamäleon reinpassen. Und dieser große Aha-Moment, und da werden jetzt hier vielleicht einige lachen, weil die das schon längst hinter sich haben, aber für mich ist es immer noch eine große Arbeit, dass ich lerne, ich muss nicht von allen gemocht werden. Mhm. So, ne? Oder ich habe gelernt, ich kann nicht von allen gemocht werden und dann, das hast du ja auch mal in einem Gespräch mit mir gesagt, so dann ist die nächste Entwicklungsaufgabe ja, damit kein Problem zu haben.
Ja.
So, ist okay, dass mich nicht alle mögen, ne? Und ich frage mich manchmal auch, wie das bei mir auch noch mit dieser Neurodivergenz zusammenhängt, weil das ist ja ein großes Symptom, ist ja auch so, oh, ich bin hier irgendwie falsch und ich will jetzt mal endlich normal sein wie die anderen und dann zu beobachten, wie läuft denn das? Das sind ja ganz viele unbewusste Prozesse. Das ist ja nicht alles bewusst, ne? Und ich habe schon ganz früh so als Kind schon geguckt, wie passe ich denn hier möglichst gut rein, ohne die ganze Zeit Ärger dafür zu kriegen, dass ich wild bin, dass ich mich...
Aber lief es gut bei dir? Also würdest du sagen, du bist ganz gut gewesen darin, dich dann in so Gruppen oder in so Circles oder so reinzukommen?
Was heißt
oder?
Denn gut?
Na, warst du dabei erfolgreich oder hast du den Eindruck, ich komme da nicht rein? Hattest du den Eindruck, einsam zu sein? Hattest du den Eindruck, ausgeschlossen zu sein? Hattest du den Eindruck, dann nicht so... Ich sag mal, so ist das für mich aus meiner Perspektive ein bisschen schwierig, weil ich glaube, ich mich immer ganz gut mit Gruppen, ich habe immer gut Anschluss gefunden. Ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, ich bin Einzelkind, ich hatte keine Geschwister, ich musste mir immer Leute suchen, mit denen ich spiele. Und ich bin dann, wir sind in den Urlaub gefahren, wir sind nur hingefahren, das Erste, was ich gesagt habe, ich gehe mich anfreuen und war weg.
Ja, das ist so süß.
Das habe ich immer gesagt, so haben meine Eltern auch gesagt, dann war immer so toll, wir fahren zusammen in den Urlaub und der ist weg. Genau, und ich bin dann stets und ständig halt einfach auch verloren gegangen, weil ich mich verlaufen habe oder so und ich wurde ständig ausgerufen und das war so Standard. Ich war da sehr offen und dann war es so, dass ich habe zum Beispiel kein Heimweh. Ja. Und ich hatte kein Heimweh. Das kommt im Alter jetzt dazu. Aber ich war früher, wir sind ins Ferienlager eine Woche und dann habe ich nur eine Woche drangehangen und dann andere Kinder haben halt schon geweint nach ein, zwei Wochen und wollten nach Hause und ich habe überhaupt gar kein Feeling gehabt dafür.
Ich habe hier zu tun.
Genau, ich habe dann immer noch verlängert und meine Mutter war dann auch ein bisschen enttäuscht, glaube ich, als ich mich dann abgeholt habe. Ich sagte, ich wäre jetzt auch noch eine Woche länger geblieben.
Ja. Ja.
Auch da habe ich überhaupt das nicht gefühlt, weil ich mich gut Zugehörigkeit funktioniert hat.
Als Kind hatte ich, wenn ich mich so dran erinnere, als Kind habe ich das auch geschafft, Freunde, Freundinnen zu finden und war auch, würde ich sagen, beliebt. Aber ich habe auch...
Bist du heute auch. Wie ist vielleicht das Gefühl dafür?
Ich habe aber auch schon erlebt im Zuge des Schulwechsels von Grundschule auf Gymnasium. Ich bin halt, ich kannte keinen... als ich gewechselt
bin. Schulwechsel, das stelle ich mir aber auch nicht schön vor.
Und das da erinnere ich mich dran, dass ich sehr einsam war. Und da hatte ich Probleme, Anschluss zu finden. Und da gab es auch durchaus...
Wie alt warst du da?
Wie alt ist man, wenn man in die fünfte Klasse kommt? 11.
Achso, ich habe fünfte gerade nicht gehört.
Ja. Oh, achso, ja, ich bin ja MacPom zur Schule gegangen. Mhm. Hier in Berlin, Brandenburg, kommt man, glaube ich, nach der sechsten aufs Gymnasium.
Siebte.
Sag ich ja, genau. Sag ich doch. Ja. Meinte ich doch.
Gymnasium in Brandenburg, siebte bis sechzehnte.
Ja. Ja, in Rostock ist es nach der vierten Klasse ist Grundschule over und dann wird's fies. Dann ist auf einmal wichtig, wie du aussiehst, was du anhast, dass du cool bist. Wirklich von heute auf morgen war es auch uncool zu spielen. Da hatte ich richtig zu tun.
Was und, zu spielen?
Einfach zu spielen, Kind zu sein. Ja, so, ne? Auf einmal war das so, also für mich war das richtig hart und ich habe halt niemanden aus meiner Klasse dabei gehabt, das wollte ich vorhin noch sagen, ne? Also so niemand aus meiner Grundschulklasse ist mit mir auf dieses Gymnasium gewechselt und ich weiß noch, dass mich als Elfjährige hart irritiert hat, dass ich nicht instantly beliebt war, sondern echt gucken musste, wo gehöre ich denn jetzt hier eigentlich hin und auch so unschöne Erfahrungen gemacht habe, von Personen in diesen Klassen, die gemein waren, ne, so, ja.
Wo hast du dich denn das erste Mal dann so zugehörig gefühlt? Also, welche Orte haben...
Erste Mal ever?
Nee, dann so nach dem fünfte Klasse.
Ja.
Du sagst ja davor, als Kind war das so relativ entspannt und dann fing es mit dem Umzug ein bisschen an, schwierig zu werden und dann kommt man in die Pubertät und dann kommen halt Faktoren wie, du musst gut aussehen, du musst cool sein, Klamotten und das alles und dann werden, sage ich mal, auch die Kids ein bisschen unangenehmer, gemeiner und so. Dann das waren Per-Groups und spielt eine größere Rolle als jetzt mit 7. Denke ich, bin kein Psychologe oder kein Erzieher oder so. Aber ich denke, das hat eine andere Relevanz. Und da interessiere ich mich jetzt, weil du bist ja auch an einen Punkt gekommen in deinem Leben, wo du dich einsam gefühlt hast.
Mhm.
Das habe ich ja so mitbekommen, so, ne? Also in Gesprächen, was auch sicherlich Teil deines Aufenthalts in der Klinik war, woraus Depressionen wahrscheinlich auch entstehen. Ich glaube, das hat ja damit irgendwie zu tun. Und da interessiert mich natürlich jetzt, du hast dich zugehörig gefühlt in der Klinik, zu der Gruppe da. Da hast du so,
aber
höre
das
ich
war
jetzt
auch
gerade
ein
raus.
Prozess.
Okay, na, aber das war ein Ort, wo du gesagt hast, da habe ich mich zugehörig gefühlt. Da war Zugehörigkeit für mich etwas positiv Besetztes, etwas Hoffnungsvolles.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, was war denn, also die Musikszene war ja wahrscheinlich für dich.
Ja.
Okay, da bin ich jetzt zugehörig.
Ja.
Da habe ich jetzt meine Leute, da veranstalte ich.
Ja.
Da habe ich meine Friends und da gehöre ich hin.
Ja.
Und so ein Gefühl. Und dann hast du mir aber auch erzählt, dass du mit deinem Musikstil tatsächlich auch ein bisschen exotisch warst in deinem Umfeld.
Ja, das schön, dass du das ansprichst tatsächlich, weil ich habe da heute auch drüber nachgedacht. Ne, nicht alle haben mir das Gefühl gegeben, sehr willkommen zu sein mit dem Sound, den ich spiele, in dem Club, in dem ich Resident war.
Mhm.
Und ich weiß, dass mich das bis zum Ende traurig gemacht hat.
Mhm.
Und ich auch nicht verstanden habe, warum man das nicht einfach akzeptieren kann, dass nicht alle gleich spielen.
Du spielst relativ langsame Musik und warst in einem Umfeld vom IFZR Techno.
Genau, genau. Und da ist, und das ist auch völlig fein, mein Gott, ne? Aber ich habe wirklich bis zum Schluss nicht verstanden, und das habe ich als Kind schon nicht verstanden, warum man, wenn man etwas nicht mag, das den Leuten ständig unter die Nase reiben muss. Weil es gibt auch dort Musikstile, da bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, aber ich bin völlig fein damit, dass die da stattgefunden haben. Und mir würde einfach nicht einfallen, zu den Leuten, die das spielen, hinzugehen und zu sagen, finde ich wirklich scheiße. Also immer wieder.
Also wie kann man dann aus dem Kontext heraus zu einem DJ gehen?
Ja.
Oder zu einer DJ gehen und sagen, ich finde scheiße, was du auflegst?
Ja, das ist mir
also
so
das kann ich mir
sorgen,
aber das entzieht
passieren.
Sich meiner Vorstellung, weil ich finde generell Menschen, die sich mit Musik beschäftigen und DJs sind, dann irgendwie so sagen können, dass der andere Stil schlecht ist.
Ja.
Also das verstehe ich nicht, weil Musik, es gibt von allem was Gutes und es gibt von allem was Schlechtes. Ich muss es ja nicht spielen, ich muss ja da nicht drauf abgehen, aber zu sagen, dass etwas schlecht ist, weist eigentlich ehrlich gesagt darauf hin, dass jemand, das unterstelle ich jetzt mal, nicht mit echter Leidenschaft dabei ist, sondern die Identifikationsfunktion und Zugehörigkeits, diese Codierung von etwas für was ganz anderes benutzt.
Mhm.
Also da geht es dann nicht um Musik. Ja.
Ja.
Also das ist ein bisschen so, ganz ehrlich, wie früher, wo du gesagt hast, ja, ich bin ja Hip-Hop, also so weißt du, vielleicht mit 16.
Ja.
Und dann malst du dir so alles auf den Rucksack und bist so, ich bin einer von denen. Ich finde, da kannst du die anderen Sachen scheiße finden.
Ja.
Weil da findest du ja eh alles scheiße. Bist du halt nach der Pubertät, in der Pubertät, wie auch immer. Da finde ich diese, kann ich verstehen. Da machst du dann deinen Walkman so laut. Walkman, oh mein Gott.
So ein Boomer. Aber ich hab sofort.
So laut, dass alle Leute um dich rum hören, was du für Musik hörst. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kann mich erinnern, früher an die Kopfhörer hast du halt draußen gehört, was man hörte. Und dann hat man ganz laut aufgedreht, sodass sie alle gehört haben, was man für krasse Musik hört. Mhm. So, weil hohe Identifikation, hohe Zugehörigkeit etc. Aber wir reden ja jetzt über eine Zeit, das sind ja erwachsene Menschen, die ja genauso sich verhalten. Das ist ja unfassbar
eigentlich. Und ich hab da wirklich eine Weile für gebraucht, zu checken, dass es nicht sein soll, worüber ich mich noch ärgern sollte. Mhm. Ne? Also wem laufe ich denn da hinterher? Die haben ja keine Lust, offenbar sich da mit mir auf einer fairen Ebene auseinanderzusetzen. Aber mich hat das wirklich verletzt.
Ja, das glaube ich.
Und
da fühlt man sich dann auch ein bisschen alleine, weil man möchte ja ehrlich gesagt auch ein bisschen teilen. Aber du hattest ja trotzdem Leute, die zu deinen Sets gekommen sind.
Und da geht es wieder ums Dazugehören. Ne? So, und gleichzeitig, das möchte ich hier auch nochmal sagen, haben ja Leute das voll angenommen oder meinen Musikstil vielleicht auch nicht super gefeiert, mich aber trotzdem unterstützt. Ne? Und ich will auch lernen, auch jetzt immer weiter mein Leben lang, dass ich auch das dann eher sehen kann, als mich darüber zu ärgern, dass andere Menschen da irgendwie scheiße waren. Weil es, natürlich haben mich da auch Menschen unterstützt. So, ne? Und ja, aber da war mein Gefühl von, ich will doch dazugehören. Und dieses, wahrscheinlich auch dieses, ich will von allen gemocht werden, hat mich da total unter Druck gesetzt. Und das ist ja was, wo ich wirklich jetzt erst anfange, das wirklich nicht nur zu verstehen, sondern das auch zu fühlen, dieses, ich muss nicht von allen gemocht werden. Das ist okay.
Ich möchte vielleicht da nochmal ergänzen, was die Musikstile angeht. Ich glaube, es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt ein Künstler, Künstlerin, ich habe jetzt ein Profil, da gibt es jetzt welche, die machen, sag ich mal, ein bisschen mainstreamigere Sachen. Dann gibt es welche, die machen ein bisschen kompliziertere Sachen. Und dann gibt es natürlich auch so, dass man sagt, hey, ich fühle mich eher dazugehörig oder dazugehörig. Und dann habe ich ein Künstler, KünstlerInnen-Profil und dann folge ich den und den Leuten, weil ich auch will, dass man sieht, hey, ich finde das und das gut. Also dann macht so eine Kuration, weil man sagt, hey, wenn man sagt, mein Instagram oder mein Social-Media-Auftritt als eine Kuration sieht und eine Selection und sagt, hey, also ist echt ein netter Typ oder eine nette Typin, aber follow ich nicht, like ich auch nicht, weil will ich mich nicht mit identifizieren. Ist, finde ich, jetzt erstmal okay, ja, aber hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man zu jemandem sagt, also dein Genre ist doof oder wie auch immer. Also das sind so, finde ich, noch zwei völlig verschiedene Welten. Ja. Das eine ist wirklich, dass man sagt, was ziehe ich mir an? Also so, ich sage immer gerne, was ziehe ich mir an, weil man sich so auch natürlich mit Klamottenstile anzieht. Man kodiert sich. Also jetzt die Kids alle mit Techno, Netzhemd etc. pp. Die ziehen sich halt den Stil an. Ja. Und dann hast du Stilikonen und dann ziehen sich die Leute so an, weil sie dazugehören wollen. Ja, Zugehörigkeit. Und das ist alles schön und gut. Aber dann KollegInnen dann zu sagen, dass die so, dass das so schlecht ist und dann so ein schlechtes Gefühl zu geben, also diese Motivation und diese Herangehensweise verstehe ich überhaupt nicht.
Ist vielleicht da das Ding, ich gehöre mehr dazu, wenn ich jemand anders ausschließe, habe ich mich gerade gefragt. Weil ich frage mich auch, was ist denn dann die Motivation dahinter? Sich erhöhen, jemand anders abwerten.
Ja, oder gehör dass man jemanden wirklich rausdrängen
will. Ja, gehöre ich mehr dazu, weil ich meinem Gegenüber das Gefühl gebe, du gehörst weniger dazu? Ist das vielleicht auch ein Wunsch nach Zugehörigkeit?
Vor Publikum, ich weiß jetzt nicht, wie die Situationen waren, aber wenn ich jetzt vor Publikum sowas auch sage oder ob ich sowas im One-on-One quasi sage, was die Motivation dahinter ist, ist schon...
Beziehungsweise ich habe drei Varianten erlebt, es gibt ja auch noch die Online-Welt, ne? Dass Menschen wirklich, die zum eigenen Kollektiv gehören, online auch nochmal gezeigt haben, was ist denn das für ein Scheiß? Das tat so weh. Ich merke es doch gerade, wo ich drüber rede, ich habe schon länger nicht mehr drüber gesprochen, wie scheiße war das eigentlich von denen? Wie peinlich auch.
Also ich kannte dieses, ich betreibe ja noch mit einem Online-Forum in Berlin, ein Techno-Forum. Und da gab es viele Künstler sind in dem Forum mit dem Künstler gewachsen, mit dem Forum gewachsen als Künstler, auch mit ihren Usernames, die im Forum gleichen sind wie in Real. Und da gab es den einen oder anderen Künstler, sind da quasi fast rausgemobbt worden, da weil das viele Leute die Musikstil nicht mochten oder nicht mochten, wie das Musikstil vielleicht nicht. Ich habe es auch einen großen Teil noch gar nicht verfolgt. Aber so Sachen, wo ich sagte, ja, ich mag das auch nicht. Aber deswegen muss man jetzt nicht jemanden mobben oder muss man nicht jemanden so, ne? Ist doch okay, lass sie doch machen.
Mhm.
Dann werden ja gerne Argumente herangezogen, ja, das ist aber aus anderen Gründen schlecht, weil es ist Ausverkauf, es ist Mainstream, es ist Kommerz.
Mhm.
Das Kommerzthema wird dann manchmal ein bisschen vorgeschoben, wenn man so sagt, das sind dann aber Leute, die dann natürlich dann auch ihre Gagen höher verhandeln irgendwann. Also das sind eigentlich auch keine richtigen Kriterien. Und ich will mich da gar nicht rausnehmen, weil ich glaube, dass ich auch, umso jünger ich war, umso extremer war ich mit, ich will mich davon abgrenzen, da will ich auf gar keinen Fall dazugehören. Weil es ein Image-Sachen sind. Interessant auch, wie Image dazu jetzt, also Gott, jetzt gehen wir schon wieder auf 3 Stunden Podcast-Länge. Aber mal zurück, also aus deiner Position als Psychologin und als deiner Position jemand, der schon mal einen Klinikaufenthalt hatte, weil so halt Probleme mit vielleicht mit Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein gab, etc. und sich einsam zu fühlen. Wenn ich jemand bin, der sich einsam fühlt und darunter leidet, sich nicht zugehörig zu fühlen. Was sind denn so die Möglichkeiten, da so rauszukommen?
Ja.
Ja, also wir sind eine Gesellschaft, die, obwohl es Gemeinschaft sehr präsent ist durch Social Media etc., zunehmend scheinbar auch vereinsamt.
Ja, wir vereinzeln. Und Social Media. Vereinzeln,
auch nochmal ein anderer Begriff ein bisschen.
Und Social Media ist ja interessant, weil wir da ja diese individuellen Profile haben. Ne? Also
die wir jederzeit ändern können auch.
Also ne? Social Media hat ja dafür gesorgt, dass wir da als Einzelpersonen unterwegs sind. Also wie willst du dich da als Clique, als Squad, als Clan verstehen, wenn wir da doch uns einzeln die ganze Zeit sichtbar machen? Ich glaube, dadurch ist auch dieser Personenkult um DJs so entstanden, was mich ganz doll irritiert, weil ich bin noch anders ostsozialisiert auf dem Rave, auf der Fusion groß geworden. Und da war nicht wichtig, dass man auf einer riesen Bühne steht und all eyes and lights on me. Und also inzwischen, also da wurde der Soundtrack für das Kollektiv, das geraved hat, gespielt und da war es völlig bums.
Kollektive kommen aber jetzt wieder zurück. Das mag andere Gründe haben, vielleicht kommerzielle Gründe, vermutlich, weil ein Kollektiv nochmal anders Leute zieht und die anders konsumieren und was weiß der Geier. Aber das wäre ja der Gedanke, dass der Kollektiv einfach oder das Kollektiv der Star ist.
Ja, weil dieser Personenkult, also mir geht's richtig.
Aber wie komme ich denn da jetzt raus? Was mache ich denn, wenn ich mich jetzt einfach so ausgegrenzt, alleine und einsam fühle? Ich kann in eine Klinik gehen, dann gibt's Gruppentherapie oder?
Ich muss Menschen finden, die zu mir passen oder anders. Eigentlich muss man ja im Kern anfangen. Ich muss mich selber ja gerne haben.
Okay.
Ne? So Thema Selbstwert. Ne? Mhm. Ich bin liebenswert. Ich liebe mich selber. Mhm. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Interessen? Wer sind die Menschen, die ähnliche Interessen haben? Mit wem vibe ich? Wo gehöre ich denn hin? Ich fand an diesem Modell, was ich vorhin angefangen habe zu erzählen, mit diesen 4 Zwiebelschalen ganz interessant, dass da auch nochmal so ausgearbeitet wurde, dass ich zum Beispiel PartnerInnen haben kann, also im Inner Circle total gut aufgestellt bin. Aber wenn mir dieses Kollektive drumherum fehlt, dass ich trotzdem einsam sein kann. Oder ich kann, meine ersten 3 Zwiebelschalen können super funktionieren, aber ich lebe in einem Land, womit ich mich gar nicht identifizieren kann mit dieser Kultur oder wie die Politik da gerade abgeht. Also ganz ehrlich, wenn die AfD irgendwann mal in Sachsen die Landesregierung da übernimmt, das macht mich ja jetzt schon krank, ne? Weil ich kann mich damit nicht identifizieren, mit diesen Menschenfeinden. Ne? Mhm. Und da kann ich einen guten Inner Circle haben und einen tollen Squad, aber ich lebe da. Ich lebe da und ich merke, sobald ich aus diesen Bubbles raus bin, das ist ja jetzt schon so, ist schon ewig so. Also ich spüre es ja als Künstlerin und als Psychologin, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, spüre ich das schon wirklich lange. Also ne, ich weiß noch, die erste Legida-Demo, der Pegida-Ableger in Leipzig, das war 2015 im Januar. Ich war da. So, und davor war es schon scheiße. Ne?
Was ist deine Strategie? Du findest
also dich
jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, das ist ja sehr global. Du vereinsamst jetzt in dieser Gesellschaft, du bist jetzt in einem Bundesland, das wird regiert von einer Partei, von Leuten, die nicht deine Werte teilen, die sozusagen Veränderungen vornehmen, mit denen du nicht einverstanden bist.
Die auch dafür sorgen, dass meine Lebensräume, wo ich mich mit meinen Bubbles treffen kann, weniger werden.
Du vereinsamst
also Thema Clubsterben ist ja auch ein politischer Wille dahinter.
Ja. So, ne? Deine Strategie wäre jetzt sozusagen im Globalen gesehen, dass du jetzt wegziehst oder fängst du an, zu
das
kämpfen.
Das wäre scheiße, ne? Also ich kämpfe immer noch, aber ich bin erschöpft. Aber ich glaube, dieses Wirksamsein in einem Umkreis, wo man auch wirksam sein kann, ist gesünder. Und ich glaube, das hat mich auch krank gemacht. Dann bin ich in die Klinik, weil ich irgendwie noch viel mehr Zwiebelschalen verändern wollte, als das überhaupt geht. So, ja.
Du hast es so schön gerade auf eine Makroebene gebracht, ja. Gerade, ne? Auf, was ich auch verstehe und auch interessant finde gesellschaftlich. Aber ich frage mich trotzdem, ich bin eine Person, ich fühle mich nicht zugehörig, ich fühle mich einsam. Was kann ich dagegen tun?
Ich kann Liebe von außen zulassen. Das ist mir zum Beispiel schwer gefallen. Und es ist auch was Proaktives. Ne? Also ich kann nicht sitzen und warten, dass die richtigen Menschen mich finden.
Wo finde ich die? Was mache ich? Auf Tinder?
Das fand ich ganz interessant. Dieses wie komme ich denn wieder zur Zugehörigkeit, was kann ich denn machen? Da war so eine Methode, die ich da nachgelesen habe, die nannte sich irgendwie die Dartpfeil-Methode. Und da wurde zum Beispiel, mir fällt es gerade ein, weil du Tinder sagst, weil das ist so dieser Versuch, Dartpfeil auf die Scheibe zu werfen und dann Treffer zu landen, dass man Personen findet, die zu einem passen. Und als Beispiel war da so zum Beispiel Online-Dating genannt worden. Ne? So und dass das quasi, keine Ahnung, ein Treffer von 100, dass das gut gehen kann. Und ich glaube, die meisten, die schon mal Online-Dating gemacht haben, die wissen, dass das eher eine Ausnahme ist, dass man da
schon mal vom Bild her
dass das eher eine Ausnahme ist, dass man da die richtige Person findet, die zu einem passt. Ne? Deswegen die Empfehlung in der nächsten Zwiebelschale, die näher an einem dran ist, zu suchen. Ne? So, was gab es dann noch? Sich sichtbar machen war eine Methode. Ich glaube, es wurde die Leuchtturm-Methode genannt. So sich sichtbar machen, dass die Menschen, die zu einem passen, dich finden. Weil du bist der Leuchtturm, die kommen zu dir. Das heißt aber auch, sichtbar machen heißt aber auch, sich verletzlich machen.
Ja.
Du kannst dich ja online zeigen, ne?
Was wäre jetzt so eine Sichtbarmachung? Ich zeige jetzt mein Hobby auf Instagram. Oder
genau, das können einige als totales Oversharing wahrnehmen. Ja. Mein Gott, die gibt ja alles preis. Gleichzeitig öffnet das aber auch Türen, dass Menschen dich finden, die sagen, hey, ich glaube, die passt zu mir, die hat ja was Ähnliches. Guck mal, wir beide sitzen ja auch hier, weil wir einen Comedy-Sketch machen wollten. Jetzt machen wir einen Podcast.
Ja.
Und wir haben irgendwie einen Vibe voneinander gespürt.
Du wolltest zugehörig ein bisschen sein in der Sinne. Und so, wir dachten, weil du hast gesagt, hey, du hast ja zu mir gesagt, hey, ich würde gerne auch mal so einen Comedy-Sketch machen, was ich total toll fand.
Ja.
Und du hattest das Bedürfnis, zugehörig zu sein. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, okay, das Bonded ist cool.
Ja.
Da ist noch jemand, der will das auch mal. Weil ich war ja alleine damit. Ich habe das ja alleine gemacht. Ich habe keinen einzelnen Sketch zusammen gemacht.
Ja, du warst der Leuchtturm.
Ja,
du hast dich
vielleicht
sichtbar gemacht.
Vielleicht,
und ich bin wie die Möwe zum Leuchtturm
bisschen,
geflogen.
Vielleicht ein bisschen. Wobei man sagen muss, dass ich glaube, ich bin kein einsamer Mensch in dem Sinne, aber ich kann Menschen, die eher einsamer sind, auch verstehen, weil die oft schneller enttäuscht sind von anderen Menschen.
Ja.
Und dann, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt mal raus und verabrede mich mal mit jemandem, ein Dartpfeil so, und dann halt eine Enttäuschung, dann sich noch weiter zurückziehen und noch weiter denke ich, weniger. Oder
ich war in meinem Leben auch schon lange an dem Punkt, dass ich der Meinung war, ich habe ja genug Leute um mich, ich schaffe ja gar nicht, die Zeitressourcen habe ich gar nicht, dass ich allen meinen Friends und meiner Familie gerecht werden kann. Ne, dass ich mich einsam gefühlt habe, es ist wirklich nochmal ein anderer, das hat wirklich mit meiner Krankheit zu tun. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch Freundinnenschaften in den letzten Jahren dazu gewonnen, wo ich dachte, ich habe gar keinen Platz mehr für neue Friends.
Ja.
Ich habe so viele Leute, aber wenn es wirklich passt, wäre ich doch total blöd, die gehen zu lassen. Ich hab in den letzten 10 Jahren tatsächlich doch noch neue Friends dazu gewonnen, wo ich dachte, ich habe gar keinen Platz. Und die teilweise dasselbe sagen. Und wir irgendwie noch mal uns ineinander verknallt haben, auf freundschaftlicher
Ebene.
Wäre
dann nicht so eine Strategie auch zu sagen, wenn ich jetzt mal so ein Gefühl habe gerade und da so gar nicht rauskomme, zu sagen, ich nehme jetzt mal einen Hörer in die Hand und rufe jetzt mal einen alten Freund, eine alte Freundin an.
Mhm.
Einfach so zu sagen, ne? Kontaktieren und wieder den so die Connections vielleicht aufleben zu lassen, weil man es ja nicht schafft, sich immer um alle zu kümmern.
Ja.
Einige geraten in Vergessenheit eher als andere, die Schüchternen eher mehr, die anderen und so weiter. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass das auch eine gute Taktik ist, sich so wieder ein bisschen zurückzuholen. Und ich glaube, dass man vielleicht das Gefühl der Zugehörigkeit einfach auch ein bisschen füttern muss.
Richtig, das meinte ich aber auch mit proaktiv sein, ne? Nicht so passiv da sitzen und warten, dass es mir passiert, dass ich zugehörig werde, sondern man muss natürlich auch was dafür machen. Freundinnenschaften und zwischenmenschliche Beziehungen müssen gepflegt werden.
Ich glaube, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, denen so geht und ich versuche ein bisschen aufzumuntern und sozusagen, hey, ich bin ja da. Ich höre das bei Leuten, die Krisen haben, öfter mal, dass sie sich sehr einsam fühlen und dann ja. einfach auf, nee, es gibt schon Leute, die an dich denken. Also wir reden gerade miteinander und das so mal ein bisschen auch zu verdeutlichen, dass uns das gesehen, dass das gesehen wird. Du hast am Anfang des Gesprächs in diesem Podcast vor, auch schon in anderen Folgen mal am Rande erwähnt, dass du Sponsorschaften hast. Ja. Kannst du das kurz mal erklären? Ich glaube, das hatten wir noch nicht so. Ich finde das sehr interessant und ich glaube, das ist eine spezielle Form von einer Zugehörigkeit, die eine gewisse Verpflichtung eingeht.
Kann ja, es ist ein Commitment.
Okay, das erklär es mal bitte.
Ich habe es in der Klinik kennengelernt, dass Menschen gegenseitig ein Commitment miteinander eingehen, sich zu unterstützen. Mhm. Und ich hatte in der Klinik dann SponsorInnen für zum Beispiel die Handy- und Mediensucht, dass wir miteinander im Austausch sind. Wie geht's dir gerade damit, dass du es nicht nutzen kannst hier in der Klinik? Oder jetzt am Telefon. Mit einigen habe ich eine Telefonsponsorschaft, seit wir aus der Klinik raus sind. Dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Rückfall habe, jemandem schreibe, hey, ich war jetzt wirklich wie im Rausch auf Insta und habe wieder Doom gescrollt, was ich ja eigentlich wirklich mich bemühe, dass ich das nicht mehr mache, mir abgewöhne. Und dann bei mir ist das so, ich komme dann zu mir, guck auf die Uhr und check so, scheiße, ich war jetzt wirklich ohne Scheiß 1,5 Stunden auf Insta. Und blödes Beispiel, bin jetzt irgendwie bei Jimmy Blue Ochsenknecht auf dem Profil gelandet und guck mir da irgendwas an, was der kocht und ich folge dem nicht mal. Und dann wache ich so auf und bin so, hä, wie bin ich denn da hingekommen? Und wenn man dann diesen Rückwärtspfeil mal klickt, das sind dann ja wirklich Verzweigungen, wo mir wieder einfällt, ja stimmt, da habe ich drauf geklickt. Oh, dann ist das Reel angesprungen, aha.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Rückwärtspfeil geklickt.
Tatsächlich. Mach das mal, das ist wirklich verrückt, wie man da landet. Inzwischen habe ich übrigens mir so eine App installiert, die mich daran erinnert, Judith, du hast dich heute schon so oft da eingeloggt, willst du das wirklich tun? Ne? Aber auf jeden Fall die Sponsorinschaften, dass ich sowas mit jemandem bespreche und die Person mit mir dann bespricht, was hättest du denn stattdessen gebraucht? Ne? Meistens ist es Liebe, meistens ist es Zugehörigkeit, gesehen werden, ne? Kommunikation.
Das ist aus dem Klinikaufenthalt hervorgegangen, als sozusagen ein Commitment, was man da geschlossen hat.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen schwierig, wahrscheinlich aus dem Leben heraus, einfach mal jemanden zu fragen, wenn man sagt, können wir uns mal darauf
committen? Ich habe mich das auch gefragt. Ich hatte das Geschenk, dass mir gesagt wurde, ihr macht es jetzt.
Genau.
So, und ich habe die Einladung bekommen, dass das gar nicht weird ist, dass ich mir jetzt da 3-4 Leute aussuche und wir miteinander dieses Commitment eingeben.
Es ist Family
Building. Wenn wir aus der Klinik raus sind, wir telefonieren jeden Donnerstag miteinander und machen zusammen Inventur. Also wir haben auch Methoden, ne, dass eine Person 7 Minuten spricht und auch darüber reflektiert, welche Gefühle hatte ich, worauf man auch achten wollte. Ja. Ne? Wann war ich in der Wut? Wie bin ich wieder rausgekommen? Wann habe ich angemessen erwachsen reagiert? Wann hat mein inneres Kind sich gemeldet und sich abgelehnt gefühlt? Sowas. Und dann gibt es 3 Minuten eine positive Rückmeldung. Ich weiß auch, dass das in der Paartherapie eine Methode ist. Das nennt sich irgendwie Herzzeit, glaube ich. Weil man wirklich lernt, den anderen mal zuzuhören, nicht zu unterbrechen. Und das Schöne an der Rückmeldung ist, die soll immer wohlwollend und positiv sein. Und das ist so schön, wohlwollend und positiv eine Rückmeldung zu bekommen und da für uns selber auch dann zu schärfen, was gut gelaufen ist und dass dir im Idealfall in Zukunft alleine auch besser gelingt, das gut zu sehen und milde mit dir zu sein und Fortschritte zu erkennen. Genau, und ich habe einige Telefonsponsorinschaften mitgenommen aus der Klinik und ich habe mich auch gefragt, wenn ich das Leuten so ganz begeistert erzähle wie dir, wie schafft man das denn in unserem normalen Leben hier draußen, das mit einer Person einzugehen?
Ja.
Und da ja auch wieder die Angst vielleicht, dass die andere Person sagt, hey, was bist du denn für ein Weirdo? Was sollen wir machen? Herzzeit? Was? Sieben Minuten? Ja, ja. Was? Wo war eine Rückmeldung? Hey, was ist los?
Ich habe gerade gesagt, so Family Building.
Ja.
Weil es ist ja im Grunde genommen, das, was dir Familie ja von Anfang an im besten Fall geben sollte, ist sozusagen, okay, das ist Inner Circle. Da kannst du immerhin zurückgehen. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich bei meinen Eltern immer das Gefühl hatte, egal was passiert, da kann ich immerhin zurück. Da wird mir bedingungslos geholfen und alles ist toll. Das haben viele Menschen nicht. die suchen sich dann Ersatz, aber diese Instanz jetzt da, die Klinik oder so zu finden, dass man so sagt, okay, hier ist der Kleber und es ist voll okay, dass der Kleber jetzt gemacht wird. Das sind dann, was ich auch vorhin gesagt habe, wo man dann sagt, hey, du bist jetzt mein Bruder oder meine Schwester. Mhm. Wenn es einsame Menschen vielleicht sind, die nach sowas suchen, was wo man sagt, ey, egal was ist, du musst mich so nehmen. Und das bei mir heraus so ist, ey, ich habe keinen Bruder oder eine Schwester. Ich habe Eltern, mit denen habe ich so einen Bond. Und dann ist aber auch so ein Kinderthema auch, ne? Also ich habe keine Kinder. Und ich glaube, viele Menschen kriegen auch Kinder aus dem Bedürfnis heraus, diese Zugehörigkeit auf diesem Weg gleich zu verpflichten. Da muss ich mich nicht erklären. Ich kriege einfach Nachwuchs, der dann halt...
ich einfach Nachwuchs bekomme.
Ja, ich kriege einfach Nachwuchs, lege ein Ei.
Easy as that.
Und der Nachwuchs kümmert sich dann, bis ich im Altersheim bin und kommt mich besuchen.
Ja, ja.
So, weil das finde, es gibt da diese, naja, es ist dieser Bond, es ist auf sich auf etwas verlassen zu können, dass eine Zugehörigkeit auch von Beständigkeit ist.
Ja, ja.
Und ich dafür jetzt gar aktiv gar nichts tun muss,
ja,
sondern ich kann einfach sein, wie ich bin, ich muss mich nicht verstellen. Und es ist auch so, dass die andere Seite nicht einfach die Meinung ändern kann und sagen, nee, jetzt nicht mehr. Das passiert ja dann auch in Familien, dass sie sagen, nee. Und ich ist ja auch so, wenn du eine toxische Eltern hast, doch in der Lage sein musst, zu sagen, ich breche das ab oder Geschwister oder das funktioniert halt nicht. Also ich glaube, dass das ist nicht 100% und sollte nicht 100% sein. Ich meine, jeder sollte sich irgendwie dafür schämen, wenn er seine Kinder oder seine Eltern aus nicht nachvollziehbaren Gründen über den Jordan jagt und sagt, ich hau rein. So, ja? Weil da besteht natürlich ein gewisser Bond und eigentlich ist es eine schöne Sache, dass es sowas gibt. Ein bisschen verromantisiert natürlich, aber es ist sehr interessant, wie man über sowas genetisch Gegebenes hinaus Konventionen in der Gesellschaft findet, damit man sich gegenseitig besser halten kann. Wäre ja für die Gesellschaft viel gesünder. Ich sehe, wenn ich im Friedrichshain wohne, noch ganz kurz, auch ein Problem, dass wir gerade eine Verrohung in der Gesellschaft haben, weil nicht mehr alle Gesellschaftsschichten zusammen wohnen.
Ja.
Da wohnt also die Oma nicht mehr im fünften Stock, der man die Tüten hochträgt. Da wohnen nur noch so Kids, die gerade irgendwie von irgendwo aus Süddeutschland, aus dem Akademikerhaushalt nach Berlin ziehen und jetzt erstmal durchdrehen.
Ja,
da trägt keiner irgendwie eine Tüte und da wird die Gesellschaft auch an der Stelle so ein bisschen ungesund.
Ja, da geht es wieder um Geld, ne? In Friedrichshain wohnen. Ne?
Naja, ganz oben wohnen die mit Geld und ganz unten wohnen ich.
Ja, und diese Einsamkeit ist ja ein Symptom unserer Zeit. Ne? Ich hab gerade mit meinem lieben Kollegen Stefan Zowski, Shoutout, einen Soundtrack gemacht für einen sehr spannenden Podcast, wo es um parasoziale Beziehungen geht. Und da muss ich nämlich gerade dran denken. Parasoziale Beziehungen sind ja diese einseitigen Beziehungen, die ich zum Beispiel mit einer Figur aus dem Internet eingehe. So, ne? Und die weiß gar nichts von mir, aber ich bin der total nah. Meine parasoziale Beziehung ist Till Reiners.
Es klingt nach Stalking.
Aber es ist eine Person des öffentlichen Lebens. Und in dem Podcast, der heißt Bibis Palace, da geht es um diese Bibi, die ihren Beauty Palace YouTube-Channel hatte und damit übelst rich geworden ist. Und was ich ganz spannend finde, ursprünglich war die Idee, diesen Podcast zu machen von den MacherInnen, dass es um Einsamkeit gehen soll. Mhm. Und die sind dann Richtung Gen Z parasoziale Beziehungen gekommen, weil man sich da die Frage stellt, wie sind denn solche parasozialen Beziehungen, dass ich als Teenager mein bisschen Taschengeld für Beauty-Produkte ausgebe, die jetzt von dieser Influencerin in die Kamera gehalten werden. Wie passiert denn das, dass das überhaupt möglich ist, dass parasoziale Beziehungen entstehen können in unserer Gesellschaft? Also was wird da aufgefüllt?
Das hast du ja vorhin gefragt.
Ne? Was ist da leer? Was muss da aufgefüllt werden? Und wir sind so vereinzelt und leben im Kapitalismus, wo wir lernen sollen, ja, du kannst dich ja glücklich konsumieren. Also kauf dies, kauf das, dann geht's dir besser. Der Trick ist ja, dass das niemals passieren wird. Ne? Deswegen immer weiter, höher, schneller Wachstum, mehr kaufen, vielleicht bin ich dann glücklicher.
Ich finde,
um festzustellen, nee, ich bin nicht glücklicher. Und diese Form von parasozialen Beziehungen, die sind möglich, weil Teenager schon so früh so einsam sind, weil wir verlernt haben, dass wir Rudeltiere sind, weil wir verlernt haben, dass wir eigentlich Kollektivmenschen sind und dass wir funktionieren wie ein Bienenschwarm eigentlich. Ne? So, und alle haben Aufgaben und wir halten uns hier gegenseitig, aber das will ja der Markt nicht, das will.
Ich finde, du bringst gerade das Politikthema da rein. Ja. Und Gesellschaft finde ich auch interessant, aber da sehe ich, wenn ich jetzt andere also bei aller Kapitalismus, bei aller berechtigter Kapitalismuskritik, hast du natürlich das andere jetzt bei einer Konformierung, jetzt im Kommunismus oder so, ne, einer Gleichschaltung, hast eigentlich überall, wo du so ein System hast, ja, außer jetzt bei Autonomie oder so, wo wir jedes Individuum so für sich, hast du ja immer so das Problem, dass du auch in eine Zugehörigkeit hineingezwungen wirst. Mhm. Also ist das, was ich vom Anfang, ich glaube, da kam ich vom Anfang auch her, wo ich so dachte, dass man eine Zugehörigkeit aufoktroyiert bekommen kann, ja. Wo man eben nicht, wo es nicht aus einem eigenen Bedürfnis geht, sondern man sagt, du gehörst jetzt dazu.
Dieses Aufdoktroyieren.
Oktroyieren heißt das, oder?
Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, ich sage das Dekaden schon falsch.
Ich habe es vor allem nachgesagt gerade.
Also Chatty.
Es heißt aufoktroyieren.
Ding. Ich benutze das Wort einfach nicht mehr, bevor ich es falsch sage. Genau. Mir fiel gerade ein, weil du meintest, ne, diese Zugehörigkeit, dass die von außen so kommt, so das bist du jetzt. Da gab es ein Experiment in den 50ern, was irgendwie ethisch sehr umstritten ist.
Da gab es einige in den 50ern auf jeden Fall.
Aber dieses so, du gehörst jetzt zu dieser Gruppe, wie gut das funktioniert, das war dieses Ferienlager-Experiment. Wie hieß denn das? Ich hab's, ja, das
Ferienlager, da werde ich gleich hellhörig.
Ja, Ferienlager-Experiment.
Werde ich da auch so gerne
Roberts
so lange geblieben?
Roberts Cave, glaube ich, Roberts Cave. Chitty kann uns das nochmal reinsagen.
Es handelt sich um das Robbers Cave Experiment aus dem Jahre 1954 von Muzaffer Sherif. Das Experiment gilt heute aufgrund der fehlenden Einwilligung der Teilnehmer als ethisch sehr umstritten. Die Ergebnisse sind kurz zusammengefasst. Wettbewerb und der Kampf um Ressourcen erzeugen Feindseligkeiten. Bloßer Kontakt zwischen Gruppen reicht nicht zur Versöhnung. Gemeinsame Ziele sind notwendig, um Gruppenkonflikte zu überwinden.
Genau, die haben so, ich glaube, 11- bis 12-jährige Jungs waren so im Ferienlager und wurden in zwei Gruppen geteilt. Die wussten nichts voneinander. Und da wurde erstmal Zugehörigkeit denen reingefüttert. Die haben irgendwie schöne Sachen zusammen gemacht, ne? Die haben irgendwie tolle Erlebnisse zusammen gehabt und für das Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Und dann hieß es irgendwie nach einer Woche oder so, ja, da gibt es übrigens noch eine andere Gruppe mit anderen Jungs, die Klapperschlangen. Und ihr seid die Adler oder so. Okay. Wir sind die Adler, die anderen die Klapperschlangen. Und da ging schon quasi so ein Konkurrenzding los, ohne dass es eigentlich Gründe gab, außer dass es zwei künstlich zusammengeschaffelte Gruppen gab. Ja. Und dann haben die sich kennengelernt und mussten so in Wettbewerb miteinander. Da wurde dann so Zwietracht gesät, so, ne? Die mussten dann irgendwie gegeneinander antreten und ein Team war besser, das andere hat verloren und die haben sich gehasst am Ende, ne? Da wurden irgendwelche Fahnen angezündet und die haben sich mit Essen beworfen und so weiter und so weiter. Und ja, das ist einfach in diesem Experiment so künstlich, entsteht, wurde das so gemacht. Und eigentlich ging es auch darum zu gucken, wie kriegen wir die denn jetzt wieder zusammen, ne? Ja. Und das funktioniert wieder über Zugehörigkeitsgefühl. Die mussten dann irgendwie Probleme zusammen lösen, ne? Und irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Fundraiser zusammen machen, hatten dann ein gemeinsames Ziel. Und da sind dann so die Gemeinheiten untereinander auch weniger geworden und die waren weniger scheiße zueinander. Ne? Also du brauchst irgendwie so ein gemeinsames Ziel. Wir identifizieren uns über etwas.
Ja, man kann sagen, dass einfach die Zugehörigkeit so im Kleinen sich nach ganz groß skalieren lässt und also die großen Probleme auch verursacht. Und kann man eigentlich sagen, dass Zugehörigkeit ab der Personenzahl 3 anfängt?
Ab 3 ist man eine Gruppe, ne?
Ja, ne? Also weil bei 2... Wie würde
da
sich
ist
der eine
ein
auf den. Ja, bleibt man zu zweit, wenn es nur 2 sind. Also, die Gesellschaft spielt auch eine Rolle. Wenn ich jetzt eine Partnerschaft habe, dann spielt die Gesellschaft wieder eine Rolle drumherum. Auch wahrscheinlich, weil dann kann der eine zugehörig der Gesellschaftsschicht sein, der andere. Dann gibt es Probleme untereinander. Aber wenn man jetzt wirklich nur zu zweit auf einer einsamen Insel ist, welche Bedeutung hat dann Zugehörigkeit? Ist man automatisch eh schon, also ist dann Default, wir sind eh
zugehörig. Ich glaube, zu zweit sein ist besser als alleine da sein.
Naja,
ne?
Auf jeden Fall. Naja, natürlich. Aber da entstehen die Probleme der Zugehörigkeit nicht mehr, weil man ja nur, da gibt es ja keine anderen Optionen. Ja. Es sei denn, jemand entscheidet sich, dass er wie Robinson sich einen Ball,
Ball Tom baut. Hanks, und sagt,
ich bin jetzt mit dem Volleyball zusammen.
Ja, Wilson.
Das ist interessant. Wir haben überhaupt nicht auf die Uhr geguckt,
nee, gar
heute.
Nicht.
Ich muss sagen, ich bin extrem erleichtert, dass wir nicht über das Dschungelcamp gesprochen haben.
Du hast meine Notiz gesehen, ne? Nein, ich musste daran denken.
Die Olympiade der Zugehörigkeit auf jeden Fall. Ja, der, also ich meine, da, das ist da auf die Spitze getrieben mit, also es ist einfach ein Live-Experiment, ja. Voyeurismus zugunsten eines privaten ja. Fernsehsenders jetzt auch noch übertragen in der aktuellen Folge mit Gesellschaftsthemen, mhm. Religionen.
Mhm.
Einem
It's a mess.
Echauffierungsmechanismen.
Aber toll, dass du es doch reinbringst. Jetzt,
ich schneide eh alles dann wieder ja. raus. Wir schneiden dann alles ja. wieder raus. Aber nee, ich bin froh, dass wir jetzt nicht so als Hauptgegenstand ja. gemacht werden, ja. auch wenn es ja. natürlich.
Aber ich wollte ja eigentlich dir auch noch Fragen stellen.
Na,
wo würdest
doch.
Du denn hier zum Schluss, wo würdest du denn gerne dazugehören? Was ist denn für dich die Königsklasse, dass ich gehöre dazu? Hast du einen Traum, wo du dazugehören willst?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Lass mich kurz überlegen. Also, ich bin vielleicht, was diese Frage angeht, ein bisschen nihilistisch, deterministisch unterwegs und denke so, hey, ich gehöre dazu, zu meinen Anlagen und Fähigkeiten.
Ja.
Ich kann jetzt
so eine rüde
das wahrhaben, ich kann wahrhaben, dass ich jetzt nicht zu den großen Komponisten gehöre, weil ja. ich einfach nicht zu den großen Komponisten gehöre mit meinen Fähigkeiten.
Ja.
Ich würde es dann, da sind wir wieder so in dem Arbeitsding und so, weil ich gerne, ich gehöre gerne zu seiner coolen Leuten, Leuten, die ich toll finde, Gruppen, die ich toll finde. Und dazu gehören natürlich aber auch, ich sag mal, so ein gute Menschen,
mhm.
wo ich sage, hey, das finde ich total toll.
Mein
ich finde Leute, die sich aufopfern. Ich, ja. ja, wobei, ich weißt du, ich bin kein guter Mensch vollends. Ich habe schlechte Seiten, wie glaube ich jeder. Und ich bin sehr beeindruckt von Leuten, die sich selbst so weit hinten anstellen und sich für andere aufopfern, das ganze Leben hier lang.
Aber das ist ja auch nicht gesund.
Sage ich ja nicht, aber ich habe da teilweise einfach wahnsinnigen Respekt vor, sich so, so zurückzustellen. Will aber auch nicht zu denen gehören, weil auch der Sinn des Lebens jetzt nicht ist, sich völlig zurückzustellen ja. in den Schatten. Und man soll ja auch leben, man soll auch Spaß haben. Und ich versuche da so eine Balance zu leben. Und ich glaube, so das Ergebnis, was es jetzt gerade ist, ist so, wie es ist. Und ich freue mich dann, wenn ich Menschen treffe, mit denen ich mich gut verstehe. Ich freue mich, mhm. dass wir uns getroffen ja. haben und miteinander gut verstehen. Ich bin, fühle mich da dann zugehörig und verstanden und gebe mir Mühe, auch mich in den anderen hineinzuversetzen. Versuche die Zugehörigkeit dann zu füttern mhm. und es aufrechtzuerhalten. Von daher kann ich nur sagen, ich möchte nicht irgendwo zugehören, sondern ich hoffe, dass ich zu etwas gehöre.
Ja.
Auch da komme ich ein bisschen wieder zu diesem Determinierten vom Anfang, wo du sagst, ich entscheide das eigentlich nicht selber, wozu ich gehöre.
Mhm.
Und das birgt so ein bisschen Gefahren, weil mhm. heißt es dann, wenn ich in diese Rolle geboren bin, dass ich dann auch dahin gehöre, ist das mhm. dann dein Platz? Ne?
Aber wenn sich,
also so, dass,
wenn sich beide Seiten füreinander entschieden haben, das ist doch das Beste.
Ja, natürlich. Ja? Ich glaube auch, dass es viel alles noch viel differenzierter ist. Und ich glaube, dass man auch nicht gucken sollte, dass man Zugehörigkeit über äußerliche Merkmale mhm. Festmacht. Thema Rassismus.
Mhm.
Ja, sagen wir so, wir sind jetzt all die Weißen und das sind jetzt so die mhm. Schwarzen. Wir generieren eine Zugehörigkeit über sowas, sondern eine Zugehörigkeit eben über andere Parameter macht, die eben nicht Bedingungen sind für essentielle zwischenmenschliche Handlung.
Mhm.
Also die Zugehörigkeit sollte nur bedingt eine Rolle spielen, wie man miteinander umgeht. Wenn ich jetzt, ich gehöre jetzt der Techno-Szene an, dann sollte ich mich der Hausszene gegenüber, auch wenn ich da nicht zugehörig bin, stilistisch, korrekt verhalten.
Ja,
also die
ja.
Zugehörigkeit sollte nicht über alle zwischenmenschlichen Handlungen stehen. Ich möchte also den Menschen zugehören, die sich nach diesem Verhaltenskodex verhalten.
Mhm.
So vielleicht. Also das wäre ja so ein bisschen sich moralisch verhaltenden Menschen, was ich in meinem Leben nicht immer geschafft habe.
Mhm.
Und da wäre es, würde ich einfach gerne konsequenter noch zugehören. Ja, ne? Das hat sich doch ganz gut angehört. vielleicht schneiden wir es auch nicht. Wir machen jetzt Schluss und jetzt kommt im Hintergrund schon die Melodie.
Oh.
unser Lidl.
Das ist ein Hit, ne?
Ja, wir bringen das raus.
Ich liebe unseren Song.
Wir bringen unseren Song raus.
Ist toll.
Jetzt wird es immer lauter. Jetzt sagen wir einfach Tschüss und dann irgendwo in der Hallfahne dieses Podcasts werden lauter Themen erscheinen, ja, zu denen ihr euch an unsere E-Mail-Adresse
deine.platte@gmx.de
melden könnt. Oder ihr schreibt uns auf Instagram. Folgt uns. Liked uns.
Liken, sharen, teilen, kommentieren ist die Devise.
Bis bald.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.
Wein ist erlaubt und alles andere auch, auch wenn sich keiner traut. Wir sind alle so gebaut.
Auf welche Themen habt ihr am meisten Lust in den kommenden Folgen? Hier sind ein paar heiße Platten, die bereits in der engeren Auswahl sind. Kink, ADHS und AUDHS, Selbstfürsorge, Spiritualität, Narzissmus, Burnout, Geld, Scham, Trauer. Schreibt uns.
deine.platte@gmx.de.
Dieser Podcast ersetzt keine Therapie oder psychologische Beratung. Wir berichten von unseren eigenen Erfahrungen und denen einiger anderer Menschen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr psychologische Hilfe oder Psychotherapie braucht, dann ruft bei der Terminservicestelle an unter der Nummer 116 117. Ich wiederhole, 116 117. Passt auf euch auf.